Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung unserer Sendereihen Gaza zwischen Hunger und Würde, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Danach geht es mit Musik weiter. Und nun die Nachrichten. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat die eigenständige Außenpolitik von Türkiye verteidigt. Ankara richte seine diplomatischen Entscheidungen nach nationalen Interessen aus und halte zugleich den Dialog mit allen relevanten Akteuren aufrecht, sagte Fidan am Donnerstag in einem Interview mit CNN Türk. Wir müssen die Feinde anderer Länder nicht auch zu unseren Feinden machen. Wir sind reif genug, unsere Freunde und Feinde selbst zu bestimmen. Wir haben Bündnisse. Innerhalb der NATO sind wir Verbündete, sagte Fidan. Türkiye setze in der Außenpolitik vor allem auf Dialog. Ankara unterhalte Beziehungen zu Russland, Iran, Europa, den NATO-Verbündeten sowie zu Staaten im asiatisch-pazifischen Raum. Der Umgang mit Akteuren, deren Interessen teils im Widerspruch zueinander stünden, erfordere eine sorgfältige Diplomatie, so Fidan. Fidan verwies auch auf sein jüngstes Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Er habe Putin im Auftrag von Präsident Recep Tayyip Erdogan Botschaften übermittelt und mit ihm über regionale Entwicklung gesprochen. Nach Angaben Fidans ging es dabei unter anderem um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die Lage im Kaukasus sowie um Palästina, Gaza, Libanon und Syrien. Putin habe bekräftigt, dass Russland an der mit US-Präsident Donald Trump in Alaska abgestimmten Position zum Friedensprozess in der Ukraine festhalte. Mit Blick auf die Beziehungen zur Europäischen Union sagte Fidan, sowohl Türkei als auch die EU seien sich einig, dass die Zollunion modernisiert werden müsse. Das Thema werde jedoch weiterhin blockiert. Die Zollunion muss modernisiert und aktualisiert werden. Beide Seiten sind sich darin einig. Es gibt jedoch eine Blockade. Dabei geht es um die Haltung der griechisch-zyprischen Seite. Es gibt Schwierigkeiten, diese zu überwinden, sagte Fidan. Türkei arbeitet zudem weiter an der Visa-Liberalisierung mit der EU. Bis dieses Ziel erreicht sei, müssten die bestehenden Visa-Verfahren verbessert werden. Für die Erfüllung der verbleibenden Kriterien seien noch mehrere gesetzgeberische Schritte nötig. Fidan bezeichnete die jüngsten diplomatischen Kontakte von Türkei als Teil einer 360-Grad-Außenpolitik. Ziel sei es, die Sicherheit zu stärken, den Handel auszubauen und die internationale Zusammenarbeit zu vertiefen. Ankara erweitere die Zusammenarbeit mit Ländern wie Südkorea, Kanada, Russland, Ägypten, Indonesien und weiteren Staaten im asiatisch-pazifischen Raum. Die Kooperation reiche von künstlicher Intelligenz und Kernenergie bis hin zu Handel und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Zudem habe Türkei die Beziehungen zur neuen Regierung in Bangladesch gestärkt und die erfolgreiche Kandidatur des Landes für den Vorsitz der UN-Generalversammlung unterstützt. Zu den Beziehungen mit den USA sagte Fidan, Präsident Erdogan und US-Präsident Donald Trump hätten einen starken Willen, die gegen Türkei verhängten Katar-Sanktionen aufzuheben. Beide Regierungen arbeiteten daran, das Thema zu lösen. Die beiden Staatschefs hätten ihren politischen Willen bei einem Treffen im Weißen Haus im vergangenen September deutlich gemacht und ihre Kabinettsmitglieder angewiesen, eine Lösung zu erarbeiten. Sowohl unser Präsident als auch Präsident Trump haben einen starken Willen, diese Sanktionen aufzuheben, sagte Fidan. Der türkische Verteidigungsminister und er selbst arbeiteten intensiv daran. Fidan bezeichnete Katze als das einzige darauf institutionalisierte Hindernis in den türkisch-amerikanischen Beziehungen. Einzelne Entscheidungen mit Blick auf Türkei könnten zwar immer wieder getroffen werden. Institutionell bleibe Katze derzeit jedoch das einzige langfristig belastende Thema. Fidan begrüßte zudem die Bestätigung, dass Trump am NATO-Gipfel in der kommenden Woche in Ankara teilnehmen werde. Dies sei eine wichtige und positive Nachricht für das Bündnis. Trumps Teilnahme stehe auch im Zusammenhang mit der Einladung durch Präsident Erdogan, sagte Fidan. Wäre die Einladung nicht von Erdogan gekommen, hätte Trump nach seiner Einschätzung nicht teilgenommen. Daraus sei inzwischen eine bedeutende strategische Gleichung entstanden. Angesichts aktueller globaler Konflikte, sich wandelnder Bündnisse und geopolitischer Herausforderungen habe die internationale Rolle von Präsident Erdogan weiter an Bedeutung gewonnen, sagte Fidan.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Die Trauerfeierlichkeiten für Irans obersten Führer Ali Khamenei haben offiziell begonnen. Laut staatlichen Medien sollen die Veranstalter nach seiner Ermordung im Februar stärker demonstrieren. Die iranischen Behörden erwarten, dass in den kommenden 3 Tagen zwischen 15 und 20 Millionen Menschen an den Gedenkfeiern in Teheran teilnehmen werden. Die 6-tägige Trauerfeier erinnert an Khamenei, der Iran von 1989 bis zu seiner Ermordung im Alter von 86 Jahren am ersten Tag des US-Israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar regierte. Sudan erklärt sich bereit, sich an ernsthaften Initiativen zur Beendigung des seit April 2023 andauernden Krieges zu beteiligen, sofern diese mit dem von der Regierung vorgeschlagenen Fahrplan übereinstimmen. Außenminister Mohi al-Din Salam sagte, der Plan sehe die Auflösung der Rapid Support Forces, die Entwaffnung ihrer Kämpfer, die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen und die Einleitung eines nationalen politischen Prozesses vor. Salem bekräftigte zudem Sudans Forderung, die RSF als Terrororganisation einzustufen und rief die Länder, die die Miliz unterstützen, dazu auf, die Lieferung von Waffen und Drohnen, die zivile Gebiete angreifen, einzustellen. Russland meldet die Einnahme der ostukrainischen Stadt Kostininivka, eines strategisch wichtigen Punktes auf dem Weg zu den letzten größeren Städten in Donbass, die noch unter russischer Kontrolle stehen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, die Stadt sei vollständig eingenommen und stehe nun vollständig unter russischer Kontrolle. Peskow fügte hinzu, Präsident Wladimir Putin habe nach der Einnahme mit dem Militär telefoniert. Nach anhaltenden Starkregenfällen ist die Zahl der Todesopfer infolge der Überschwemmung in Ghana auf 34 gestiegen. Der Direktor der Nationalen Katastrophenschutzorganisation Ghanas, NADMO, Richard Emeryati, erklärte, dass seit dem 28. Juni anhaltende heftige Regenfälle in der Hauptstadt Accra sowie in 6 weiteren Regionen zu schweren Überschwemmungen geführt hätten. Nach Angaben Yatis kamen bislang 34 Menschen ums Leben, zahlreiche weitere Personen wurden verletzt. Mehr als 10.000 Haushalte seien von den Überschwemmungen betroffen. Insgesamt mussten 89.736 Menschen ihre Häuser verlassen. Seit Beginn der Starkregenfälle am 28. Juni gelten zudem zahlreiche Menschen als vermisst. Die Regierung warnte nach den Überschwemmungen vor möglichen Ausbrüchen von Cholera, Malaria und Durchfallerkrankungen. Die Tata-Gruppe dominiert Indiens Wirtschaft, doch ein Geschäftsbereich nach dem anderen kriselt inmitten eines Führungsstreits. Nun gibt es auch noch Probleme mit dem Großkunden Apple. Ein gravierendes Datenleck verschärft die Krise bei einem der mächtigsten Wirtschaftsimperien Indiens. Die Tata-Gruppe kämpft mit einem internen Führungsstreit und einer Reihe angeschlagener Geschäftsbereiche. Nun muss der Konzern auch noch einem seinen prominenten Kunden erklären, wie dessen sensible Betriebsgeheimnisse an die Öffentlichkeit kamen. Und nun zum Sport. Ägypten hat Australien nach einem 1:1 nach Verlängerung mit 4:2 im Elfmeterschießen besiegt und damit das Achtelfinale der Weltmeisterschaft erreicht. Hossam Abdelmajid verwandelte den entscheidenden Strafstoß, nachdem ein Eigentor von Mohamed Hani die Führung von Ägyptens durch ein Sam Ashour egalisiert hatte. Ägypten trifft am Dienstag in Atlanta im 8. Finale auf den Sieger der Partie zwischen Argentinien und Kap Verde. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten. Meine Damen und Herren, musikalisch geht es weiter mit Tarkan Adem Kalmeyaz.
selam gelir oldu, yoksa yerim mi doldu? Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim unutulup mu soldu? Hani kader bizi ayırsa da bir gün kalpler bir olacaktı. Yoksa gurbetin o yalan kucakları seni de mi uyuttu? Hey, hey gidi günler hey. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla. Hey, hey gidi günler hey. Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz beni unutma. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz beni unutma. Yarında yanında olacak mı? İyi günde ne âlâ, kötü günde firarda için sızlamayacak mı? Öyleyse sımsıkı sarıl kendine, özünden başka yola sapma. Seni gönülden seveni el üstünde tutemi hatırla daima. Hey, hatırla. Hey, hey gidi günler hey. Ne çabuk attın o günlerin pabucunu da var. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz beni unutma. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz beni unutma.
Zwischen Hunger und Würde.
In der Welt hat es immer wieder Völkermorde oder Massaker gegeben, die einem Völkermord gleichkamen. Diese Verbrechen hatten nur ein einziges Ziel, ein Volk planmäßig vorsätzlich zu vernichten, seine Ressourcen zu rauben und sein Land zu usurpieren.
Und wenn später gefragt wird, warum habt ihr das nicht verhindert, hatte die Welt stets eine Ausrede parat. Wir wussten es nicht, wir hatten keine Kenntnis davon oder wir haben es erst später erfahren und dergleichen mehr. So wurde etwa das herzzerreißende Foto eines kongolesischen Vaters, der seinem Kind mit abgehackten Beinen und Armen gegenüber sitzt, erst sehr spät in den Medien veröffentlicht. Wir kannten die Geschichten derjenigen, die einen Völkermord erlebten, kaum. Wie sie ihre Gefühle und ihren Schmerz ausdrücken, erfuhren wir nur vereinzelt und viel zu spät. Doch die Bedingungen haben sich geändert. Ereignisse, Meinungen, Haltung und alles, was geschieht, verbreiten sich heute innerhalb von Sekunden in der ganzen Welt. Angesichts des derzeit in Gaza verübten Völkermords lässt die Technologie niemandem mehr die Möglichkeit zu sagen, davon wussten wir nichts. In diesem Programm sprechen wir anhand von Geschichten, die der Welt eine Lektion in Menschlichkeit erteilen, über die Haltung und den unbeugsamen Willen der Menschen in Gaza, die einem Völkermord ausgesetzt sind. Bevor wir zum Thema kommen, lassen Sie uns kurz unser Wissen über Gaza auffrischen, über ein Gebiet, das Zerstörung, Feuer, Blut, Hunger, Durst und Tränen ausgesetzt ist. Nur so können wir die Härte und das Ausmaß dieses Völkermords richtig begreifen. Dieses Gebiet mit einer Fläche von etwa 365.000 Quadratkilometern wird als Gazastreifen bezeichnet, da es rund 41 Kilometer lang, zwischen 6 und 12 Kilometer breit ist. Auf diesem winzigen Stück Land leben mehr als 2 Millionen Menschen mit einer Bevölkerungsdichte von 5.700 bis 6.300 Menschen pro Quadratkilometer. Ist Gaza eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt, dichter sogar als viele Metropolen wie London oder New York. Wenn man bedenkt, dass auf diesem Gebiet nur 41 Kilometer langen, schmalen Streifen seit Oktober 2023 mehr als 71.000 Menschen getötet wurden und 1.000 Leichen noch immer unter den Trümmern liegen, bedeutet das durchschnittlich rund 200 getötete Menschen pro Quadratkilometer. Aber waren diese 1.000 von Menschen, die Israel überwiegend Zivilisten getötet hat, nur Zahlen? Waren sie bloß Körper? Nein, das waren sie nicht. Jeder Einzelne hat eine Familie, jeder hatte Ziele, Hoffnung für das Leben. Jeder trug unzählige Möglichkeiten in sich. Besonders wenn es um ein Kind geht, erhalten Begriffe wie Hoffnung und Zukunft eine viel tiefere Bedeutung. Ein Kind zu töten bedeutet, all seine Hoffnung und all seine Möglichkeiten zu töten. Versuchen wir, das Volk von Gaza trotz aller Prüfungen seine würdevolle Haltung, seine Entschlossenheit und seinen Willen nicht aufgibt, anhand seiner Kinder zu verstehen. Am 29. Januar 2024 hallte die Welt vom Schrei eines 6-jährigen Kindes wieder. Ich habe Angst. Bitte kommt. Dieser Schrei dauerte stundenlang und wurde durch 335 Kugeln zum Schweigen gebracht. Das Kind hieß Hind Rajab. Sie lebte mit ihrer Familie im Viertel Tel Abhava in Gazastadt. Sie hatte gerade den Kindergarten abgeschlossen. Sie trug ihr Abschlussgewand und es hätten noch viele weitere Abschlüsse vor ihr gelegen. Auf ihrem Kindergartenabschlussfoto funkelten ihre Augen. Sie war glücklich. Sie hatte winzige Träume von der Zukunft, die sich vielleicht alle paar Minuten änderten. Wissen Sie, dieses Alter, in dem man jedes Mal einen anderen Beruf bewundert und sagt, wenn ich groß bin, werde ich das, genau in diesem Alter war Hind. Vielleicht glaubte sie, die Welt für alle in einem paradiesischen Ort verwandeln zu können. Vielleicht träumte sie von einem Zuhause, in dem sie ohne Angst mit ihren Eltern leben würde. Wer weiß. Als Kind eines Volkes, das immer wieder vertrieben wurde, werden wir niemals erfahren, welche Träume sie hatte. Nach den israelischen Evakuierungswarnungen wurde das Fahrzeug, in dem Hind mit ihrer Familie Tel Abhava verließ, von israelischem Panzerbeschuss getroffen. 6 Familienmitglieder starben sofort, Hind überlebte, verletzt und voller Angst. Sie hatte ein Telefon in der Hand und sprach mit Mitarbeitern des palästinensischen Roten Halbmondes. Es ist Nacht geworden, ich habe große Angst, bitte kommt. Auch der Krankenwagen, der zu ihrer Rettung unterwegs war, wurde von der israelischen Armee beschossen. Die beiden Sanitäter Yusuf Zeyno und Ahmed Al-Matun kamen dabei ums Leben. 12 Tage später wurde Hinds lebloser Körper zusammen mit ihrer Cousine Laia und weiteren Angehörigen gefunden. Diese unschuldige Stimme verstummte für immer. Hinds ging, aber ihr Schrei blieb in der Welt zurück. Und dieser Schrei ist überall und wird immer lauter. Rettet mich! Dann erhob sich ein weiterer Schrei. Ich habe Hunger. Ich schwöre, ich habe Hunger. Diese Worte sprach Abdullah Abu Zarqa. Dieser herzzerreißende Ruf schien vom Wind getragen zu werden und flüsterte jedem, dem er begegnete, ins Ohr, Abdullah hat Hunger. Die Sonne ging auf, jede Lichtwelle trug diese Nacht in die Welt. Die Vögel flogen von Ast zu Ast und erzählten es jedem Baum, jeder Blume. Nachrichtensendungen berichteten soziale Medien wiederhalten, Abdullah hat Hunger. Der kleine Abdullah wurde nach Türkei gebracht, dort konnte er nicht gerettet werden. Er flog ins Paradies, aber sein Schrei lastet noch immer wie ein riesiger Berg auf den Schultern der Welt. Ich schwöre, Ich habe Hunger. Und dann gibt es noch einen Dank. Einen Dank, der die Welt für immer in Schuld versetzt. Es war der Morgen des 28. Mai. Auf den erschöpften Böden Gazas machte sich ein kleines Kind auf den Weg. Es trug keine Schuhe. Die Kleidung an seinem schwachen Körper drohte ihm herunterzurutschen. Doch er war entschlossen. Er ging voller Hoffnung. Sein Name war Amir und er war gerade 8 Jahre alt. Etwa 12 Kilometer lief er barfuß und allein. Sein Ziel war ein Verteilzentrum für Hilfsgüter. Vielleicht würde er etwas Reis finden, vielleicht ein paar Bissen Nahrung. Am Verteilzentrum gab es Soldaten, Zäune, Spannung. Doch Amir schob sich durch die Menge. Er trat an den amerikanischen Sicherheitsmitarbeiter Anthony heran. Er erhielt eine kleine Menge Lebensmittel und streckte die Hand aus. Anthony dachte, Amir wolle mehr Essen erbitten, doch er irrte sich. Amir ergriff seine Hand, küsste sie und dankte mit vom Hunger ausgetrockneten Lippen. Anthonys Augen füllten sich mit Tränen. Er legte Amir die Hand auf die Schulter. Sie sahen sich in die Augen. »Du bist ein Mensch, die Welt kümmert sich um dich«, sagte er. In Amirs Hand war ein zerrissener Reissack, vielleicht etwas Linsen, vielleicht auch nichts weiter. Doch er sagte »Danke«. Und damit man es verstand, sagte er es auf Englisch »Thank you«. Dann ging er schweigend fort, er mischte sich unter die Menge. Doch er konnte diesen kleinen Sack Reis nicht nach Hause bringen. Das Feuer israelischer Soldaten durchbohrte seinen schwachen Körper. An diesem Tag lief ein Kind 12 Kilometer für ein paar Krümel, um Danke zu sagen zu können. Und es verlor sein Leben. Sein Name war Amir. Sein Herz war riesig. Trotz seines hungrigen Magens und seiner nackten Füße kamen Worte des Dankes über seine Lippen. Amir verließ eine Welt, die ihm selbst ein Bissen verweigerte, hungrig, doch er hinterließ der Menschheit ein Vermächtnis. Solange diese Welt existiert, wird sie vor Amirs Dank klein bleiben.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkis mit Ihnen.
Emeklemeden koşmayı, dünyanın her yolunda yürüyüp kaybolmayı. Aslında ben de isterim düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Aklımdan geçen sözler, kalbimden gelen sesler, hepsi bir orman oldu, bir kibritle yok oldu. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldu. Yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldum. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından schon. Emeklemeden koşmayı, dünyanın her yolunda yürüyüp kaybolmayı. Aslında ben de isterim düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. Küçük bir aşk yetiştirdim, düzene yenik düştüm. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda, birinin hayatından geçmiş oldun. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldun. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda, birinin hayatından geçmiş oldu.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema eine der standhaftesten Brücken der türkischen Geistesgeschichte, Anar Rezaev. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Anar Rezaev ist nicht nur eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der aserbaidschanischen Literatur, sondern auch eine der standhaftesten Brücken der modernen türkischen Geistesgeschichte. Seine Lebensgeschichte ist das reinste Beispiel für den Kampf eines Schriftstellers, innerhalb eines ideologischen Zwangssystems sich selbst treu zu bleiben und zugleich eine universelle Stimme zu entwickeln. Betrachtet man Anars intellektuelle Reise als Kulturkritiker und Biograf, so begegnet man nicht nur dem Porträt eines Literaten, sondern dem eines Hüters der Wahrheit. Am 14. März 1938, als schönster Vers zweier Meisterdichter, Resul Rıza und Nigar Rafibeyli, geboren zu werden, war für Anar zugleich ein großes Geschenk und ein gewaltiges Erbe, das es zu bewältigen galt. Der erste große Wendepunkt in seinem Leben entstand an der feinen Grenze zwischen familiärer Sicherheit und persönlicher Leidenschaft. Sein Vater, Resul Bey, wünschte sich, dass sein Sohn sich auf die positiven Wissenschaften konzentriere, also einen konkreten Beruf wie Ingenieur oder Arzt ergreife. Dies war damals nicht nur ein Ratschlag, sondern ein Rezept zum Überleben inmitten politischer Stürme. Anna jedoch folgte seiner inneren Stimme und schrieb sich an der Fakultät für Philologie der Staatlichen Universität Aserbaidschans ein. Erfolg verbirgt sich nicht in den sicheren Häfen, die andere für einen vorzeichnen, sondern auf dem stürmischen Meer dazwischen. Resul Beys berühmte rationale Warnung zu dieser Entscheidung ging als historische Notiz ein. Wähle für dich einen Zweig der Naturwissenschaften. Es gibt viele Menschen, die ohne spezielle Ausbildung Journalisten, Schriftsteller, Übersetzer, Historiker oder Philosophen geworden sind. Aber ohne Ausbildung, Ingenieur, Arzt oder einen ähnlichen Beruf auszuüben, ist unmöglich. Indem Anna das Unmögliche wählte, bewies er, dass Literatur keine Nebentätigkeit, sondern eine Form der Existenz ist. Bereits 1952, im Alter von nur 14 Jahren, schrieb er ein Theaterstück über einen amerikanischen Musiker, der unter finanziellen Schwierigkeiten litt. Dies war der erste Beweis dafür, dass seine universelle Perspektive schon in jungen Jahren ideologische Grenzen überschritt. Die Generation der 1960er Jahre, die sich nach Stalins Tod entwickelte, war für die aserbaidschanische Literatur ein Raum zum Atmen. Als einer ihrer feinsten Vertreter fand Anna Wege, weder offen gegen das Regime zu rebellieren, noch sich dessen Joch zu unterwerfen. Sein Erfolg beruhte darauf, der lauten Propaganda des Systems die stille, aber erschütternde Kraft der Literatur entgegenzusetzen. Wie er selbst sagte, waren Schriftsteller jener Zeit nicht länger gezwungen, Loblieder auf die Partei zu schreiben. Dies verschaffte ihnen keine ideologische Unterwerfung, sondern ästhetische Autonomie. Durch die Verbindung nationaler und humanistischer Werte vollzog diese Generation eine stille Revolution, die das System von innen heraus veränderte. Die schwerste Prüfung für einen Schriftsteller ist die Widerstandskraft seiner Werke gegenüber der Zeit. Die Karriere Anna Rezaievs ist der Sieg der nicht verbrannten Seiten. Werke wie Relativitätstheorie und Das Gewissen des Leidens, die er 1958 verfasste, enthielten Wahrheiten, die für die damalige politische Lage zu ehrlich und zu gefährlich waren. Diese Texte warteten 30 Jahre lang in Regalen, Schubladen, vor allem im Geist ihres Autors. Anna gehört zu den seltenen Schriftstellern, die nach der Unabhängigkeit weder Geschichte noch Texte verbrennen, verändern oder sich für die entschuldigen mussten. Seine geduldige Suche nach Wahrheit ist eine eindrucksvolle Lektion darüber, wie man eine literarische Haltung gegenüber den vergänglichen politischen Winden bewahrt. Wer nicht das Populäre, sondern das Wahre schreibt, kann auch nach 30 Jahren noch mit erhobenem Haupt auf sein Werk blicken. Den philosophischen Höhepunkt seines Schaffens bilden zweifellos die Werke »Weißer Hafen«, »Akliman« und »Der sechste Stock des fünfstöckigen Hauses«, Bechkatte in Altenjikatte. Die von ihm geschaffene Metaphorik ist nicht nur eine literarische Entdeckung, sondern ein Manifest der Freiheit. Das fünfstöckige Gebäude symbolisiert die sowjetische Typologie, die Gleichförmigkeit und die Grenzen, die die Gesellschaft dem Individuum auferlegt. Der sechste Stock hingegen ist ein Raum der Freiheit, der physisch nicht existiert, aber geistig und intellektuell errichtet werden muss. Anna Rezaiev war in Bezug auf die kulturelle Integration der türkischen Welt kein Utopist, sondern ein realistischer Visionär. Das intellektuelle Hauptquartier dieser Vision war die Kunstzeitschrift Gobustan, deren Chefredakteur er zwischen 1968 und 1987 war und mit der sein Name untrennbar verbunden blieb. Hier führte Anna seinen Sprachkampf. Während er sich gegen die Vereinheitlichung der Sprachen stellte, befürwortete er die Notwendigkeit einer Verbindungssprache bzw. Verkehrssprache. Anhand der Beispiele des kasachischen Wortes Cildus, des aserbaidschanisch-türkischen Uldus und des türkisch-türkischen Yildus betonte er, dass jede Sprache ihren historischen Reichtum bewahren müsse. Zugleich vertrat er die Auffassung, dass die türkischen Völker untereinander statt Russisch das Türkiye-Türkische als gemeinsame Verständigungssprache nutzen sollten. Damit formulierte er die Grundformel kultureller Einheit, Einheit in Vielfalt. Anna Rezaiev schuf mit seinen Romanen, Drehbüchern und seiner Tätigkeit als Regisseur ein gewaltiges Gesamtwerk. Sein größtes Werk ist jedoch zweifellos sein eigenes Leben. Der Weg von dem Gefühl nach dem schwarzen Januar von 1990, als sein ganzes Leben beendet schien, bis hin zu seiner Rolle als Staatsmann beim Aufbau der kulturellen Gesetzgebung des unabhängigen Aserbaidschans als Vorsitzender der Kulturkommission des Nationalparlaments, ist Ausdruck seines Verantwortungsbewusstseins. Seine Geschichte ist ein Roman, der reicher und dramatischer ist als alle Geschichten, die er selbst geschrieben hat. Anar lehrt uns, dass es trotz aller äußeren Zwänge nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Notwendigkeit ist, jenen verborgenen sechsten Stock in unserer inneren Welt zu errichten. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Krebs gehört seit Jahrzehnten zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen der Menschheit. Zwar entwickelt die Medizin kontinuierlich neue Behandlungsmethoden, doch das eigentliche Ziel der Forschung ist es, die Krankheit zu verhindern, bevor sie überhaupt entsteht. Könnte es eines Tages möglich sein, bestimmte Krebsarten ähnlich wie Infektionskrankheiten durch Impfungen vorzubeugen? Genau hier setzt eine Entwicklung an, die derzeit in der Wissenschaft für große Aufmerksamkeit sorgt. Britische Forscher haben einen Impfstoff entwickelt, der das Potenzial hat, die Krebsprävention grundlegend zu verändern. Das Projekt wird gemeinsam von der University of Oxford und dem Pharmaunternehmen Moderna vorangetrieben. Ziel ist es, insbesondere Menschen mit einem genetisch bedingten hohen Krebsrisiko vor Darm- und Eierstockkrebs zu schützen. Die Technologie basiert auf dem gleichen mRNA-Prinzip, das bereits bei den Covid-19-Impfstoffen erfolgreich eingesetzt wurde. Erstmals soll sie nun jedoch zur Vorbeugung von Krebs genutzt werden. Die ersten Anwendungen an Patienten sind noch für diesen Sommer geplant. Die neue Impfung richtet sich zunächst an Menschen mit dem sogenannten Lynch-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine genetische Erkrankung, die durch Defekte in Genen verursacht wird, welche normalerweise für die Reparatur von DNA-Schäden verantwortlich sind. Eine Gruppe von etwa 300 Personen in Großbritannien trägt diese genetische Veränderung. Betroffene haben ein deutlich erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs zu erkranken. Auch das Risiko für Eierstock, Gebärmutter, Magen- und Bauchspeiseldrüsenkrebs ist stark erhöht. Besonders problematisch, Schätzungen zufolge wissen nur rund 5% der Betroffenen, dass sie Träger des Symptoms sind. Der Impfstoff soll Veränderungen bereits im Vorstadium erkennen und bekämpfen, also noch bevor sich tatsächliche Krebszellen entwickeln. Die mRNA-Impfung funktioniert anders als klassische Impfstoffe. Statt abgeschwächte Erreger zu verabreichen, liefert sie den Körperzellen genetische Anweisungen, die eine gezielte Immunreaktion auslösen. Experten vergleichen diesen Prozess mit einer Art Bedingungsanleitung für das Immunsystem. Die körpereigene Abwehr soll dadurch lernen, die durch das Lynch-Syndrom ausgelösten Zellveränderungen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor Krebs entstehen kann. Um den Schutz langfristig aufrechtzuerhalten, könnte in Zukunft regelmäßige Auffrischungsimpfungen notwendig sein. In der ersten Studienphase sollen die optimale Dosierung und die Sicherheit des Impfstoffs untersucht werden. Eine größere internationale zweite Studienphase ist für 2027 geplant. Die Forscher gehen davon aus, dass die Impfung künftig nicht nur Menschen mit Lynch-Syndrom schützen könnte. Sie könnte möglicherweise auch verhindern, dass Personen, die bereits eine Krebserkrankung überstanden haben, erneut an Krebs erkranken. Darüber hinaus hoffen die Wissenschaftler, dass die Erkenntnisse aus dieser Studie den Weg für Impfstoffe gegen weitere nicht genetisch bedingte Krebsarten ebnen könnte. Jede große wissenschaftliche Entdeckung beginnt mit einer einfachen Frage. Die Verhinderung von Krebs, bevor er entsteht, gehört seit Jahren zu den wichtigsten Zielen der medizinischen Forschung. Auch wenn sich die Entwicklung noch in dem frühen Stadium befindet, könnte diese neue mRNA-Impfung der erste Schritt zu einer Zukunft sein, in der Krebs nicht nur behandelt, sondern in vielen Fällen bereits vor dem Ausbruch verhindert wird. Vielleicht werden wir in einigen Jahren nicht mehr nur über neue Krebstherapien sprechen, sondern auch über Schutzimpfungen, gegen die Krankheit selbst. Auf Wiederhören.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, да, Турция غاغ رادیو да.
خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
Овода Туркия Уни радиосы.
Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия овоза.
Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
Е садай Туркия.
Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
Эдо и фонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Jeder Radio Amuriye Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
It Türkiye Hangya Radyoya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Düşemem bu hale yeniden. Önüme bakamam günlerce, aylarca. Gücüm yok artık, oynayamam kimselere. Dert mi adın, acı mı tadın, bilene. Gözyaşım desen, bitti, bitti. Peşinden koştum, gitti, gitti. Tutmuyorum, evet ağlıyorum. Senden daha fazla. Adın ne senin? Gül mü diken mi? Yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu? Söyleyemez mi? Kim bakar ardına? Sen mi ben mi? Adın ne senin? Yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu? Söylemez mi? Gücüm yok artık, oynayamam
kimselere. Dert mi yadın, acı mı tadın bilene. Gözyaşım desen bitti, bitti. Peşinden koştum gitti, gitti. Tutmadım, evet ağlıyorum senden daha fazla. Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söylenemez mi? Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söylenemez mi? Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım korken, senin adın buz mu, söylenemez mi?
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.